Was habt ihr eigentlich mit uns vor? Ja, wollt ihr nur irgendwelche Renditen abgreifen oder was ist eigentlich die Zielsetzung oder was ist die Vision am Ende? Ja?
Also erstmal natürlich immer die Frage nach dem Investor, der baut, dann nach dem, der es ausstattet und dann nach dem, der es anästhesiologisch organisiert und betreibt.
So denken die Krankenhäuser aus meiner Sicht aktuell noch nicht da, dass man damit auch Geld verdienen kann mit diesen ambulanten Strukturen. Das tun wir, ja, sonst würde ich hier nicht sitzen als Unternehmer. Wir wollen unterstützen, Ambulantisierung möglich zu machen.
So geht ambulant. Der Podcast, in dem Praktiker zeigen, wie ambulante Versorgung wirklich funktioniert. Ja, herzlich willkommen zu So geht ambulant, dem Podcast, in dem Praktiker zeigen, wie ambulante Versorgung wirklich funktioniert. Heute sprechen Jascha Rinke und ich mit Benedikt Porten. Benedikt, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Herzlich willkommen.
Freue mich, hier zu sein.
Benedikt, du führst die Opisto-Gruppe und die Anästhesiologie mit moderner OP-Infrastruktur verbindet. Und ihr habt ambulante OP-Zentren bis hin auch zu belegärztlichen Klinikkooperationen. Und wir wollen heute verstehen, wie denn diese OP-Zentren und die Anästhesie geführt sind, operativ funktionieren. Wie externe Operateure OP-Slots buchen können, Services nutzen können und warum auch der AOP-Katalog oder die Hybrid-DRG das jetzt gerade auch ein Stück weit pushen, was gerade passiert. Benedikt, dein Weg in Kurzform. Erzähl doch mal, wie du in dieses Thema anästhesiegeführte OP-Zentren reingekommen bist.
Sehr gerne. Erstmal freue ich mich, hier zu sein. Ich glaube, das Thema Medizin und Gesundheitswesen hat mich von Anfang an sehr früh auch begleitet, denn ich bin zweifach vorbelastet, familiär. Auf der einen Seite ist mein Vater ein niedergelassener Diabetologe. Somit bin ich mit dem Thema KV, Probleme mit der KV etc. groß geworden, mit all den Herausforderungen, die man auch als Niedergelassener dann auch am Ende hat. Und darüber hinaus hatte meine Familie Reha-Kliniken. Insofern gab es diese zwei Anknüpfungspunkte, die für mich immer sehr prägend waren, auch weil wir unsere Reha-Kliniken an Investoren verkauft haben. Das ist am Ende auch die Brücke so ein bisschen zu Opisto, wo wir später nochmal, glaube ich, drauf eingehen werden. Darüber hinaus bin ich dann klassischer Weg ehrlicherweise nicht über die Medizin, sondern gekommen über ein FSJ, ja, freies soziales Jahr im Krankentransport, wo ich dann auch viel gesehen habe mit den Krankenhäusern, wie ich Patienten auch auf Gängen liegen lassen musste, weil einfach die Prozesse nicht gut waren etc., das mich auch sehr emotional auch geprägt hat. Und dann bin ich über das Studium in Betriebswirtschaftslehre, Ausland, in USA, Australien und auch in der Schweiz, dann am Ende über Unternehmensberatung, die sich dann in dieser Zeit gerade als Unternehmensberater sehr, sehr stark mit Gruppenkonzepten beschäftigt haben. Also Gruppenkonzepte im Gesundheitswesen gibt es ja schon seit vielen Jahren im System, angefangen bei der Zahnheilkunde über die Laborketten, über das Thema Orthopädie etc., die ich dann als Berater beraten durfte und auch viel gesehen habe, was aus meiner Sicht nicht funktioniert, ja, sowohl für die Ärzte als auch für die Investoren. Ja, da gibt es bestimmte Themen und Fallstricke, die für beide Seiten nicht funktionieren. Und das war dann der springende und auch der prägende Zeitpunkt, wo wir es dann am Ende gemeinsam mit den Investoren im Hintergrund uns mit dem Thema Opisto beschäftigt haben. Und Opisto ist ganz, ganz stark dadurch geprägt, dass wir versuchen, an der Realität der Ärzte zu planen. Ja, und bei uns ist die Realität der Anästhesiologen die entscheidende Realität. Und als wir dann gestartet sind mit der Konzeptionierung Ende 2023, war für uns die Anästhesie ganz stark im Zentrum. Ja, für uns die Spinne im Spinnennetz, die alles verbindet, für unsere vier Standbeine. Wir haben die vier Standbeine gestartet in der klassischen mobilen, fahrenden, ja, früher hätte man gesagt Rucksack-Anästhesie, sind wir gestartet und haben gesagt, okay, das ist erstmal spannend aus der Hinsicht, dass die Anästhesie in verschiedenen Behandlungsfeldern oder sagt man, ja, sowohl Krankenhaus als auch ambulant eben eingesetzt werden kann als Dienstleistung. Das heißt, wir haben die mobile Anästhesie in Kooperation mit Krankenhäusern, wo wir den Krankenhäusern helfen, wirklich die Auslastung oder einfach den OP am Laufen zu halten, ja, was oftmals auch eine wirkliche Herausforderung hinsichtlich Personalmangel etc. ist. Dann die zweite ganz klassische mobile Anästhesie im ambulanten Setting, im fremden, nicht Opisto-eigenen AOPs, aber auch eben unsere mobile Anästhesie in unserer eigenen Infrastruktur. Das heißt, AOZ, die betrieben werden von Anästhesiologen. Und das ist aus unserer Sicht ganz klar die Zukunft, weil nur diese AOPs können die höchste, also eine hohe Auslastung generieren. Im Vergleich, wenn wir jetzt Orthopädien haben, die eigentlich das selber nur bewirtschaften und versuchen selber auszulasten, das manchmal gut hinkriegen, manchmal aber auch weniger gut hinkriegen, vielleicht mal 2 Tage, vielleicht mal 3 Tage gut ausgelastet sind. Aber das Ziel muss sein, in der Ambulantisierung am Ende eine höchste Auslastung zu generieren, schnelle Wechselzeiten etc. Und das wollen wir durch eben diesen starken Dienstleistungscharakter gegenüber unseren Operateuren. Ja, unser Kunde ist nur indirekt der Patient. Unser Kunde ist ganz, ganz stark der Operateur. Und wir wollen für diesen Kunden ein schnelles, effizientes Setup generieren, das dann am Ende für alle, nicht nur den Patienten, auch einen Mehrwert bietet. Ja, und dafür haben wir im ambulanten AOZ-Sektor zwei Standbeine. Das ist auf der einen Seite das allgemeine AOZ, wo alle kommen können, von Ophthalmologie bis klassische Gynäkologie etc. Aber haben dann über die Zeit auch festgestellt, dass wir auch ganz stark sehen, es braucht spezialisierte AOPs. Ganz speziell zum Beispiel in der Zahnheilkunde. Da gibt es jetzt auch regulatorische Veränderungen, die uns am Ende helfen werden, die Zahnheilkunde wirtschaftlicher zu betreiben in der Anästhesie. Auch wieder zum Mehrwert des Patienten, weil oft in Zahnpraxen jetzt nicht das beste Setup herrscht für gute Narkosen. Ja, und das ist etwas, wo wir sagen, hier können wir ein Spezial-AOP aufbauen. Das gleiche gilt für Urologie und auch die Gynäkologie, als auch die Ophthalmologie, die einfach andere Prozesse, andere Workflows haben im Vergleich zu einem klassischen AOP, wo man einfach sehr, sehr speziell dann arbeiten muss.
Ja. Wer jetzt den ersten Podcast gehört hat, der wird sicherlich Parallelen erkennen. Du sprichst mir da aus der Seele. Das heißt, das sind ja genau die Themen, die mich als Betreiber einer genau solchen Einheit, die ja für dich in Frage gekommen wäre. Damals gab es das Match noch nicht. Wir haben unser Unternehmen ja auch verkauft an einen strategischen Investor, also eine Klinikkette, aber das Tagesgeschäft ist nichts anderes und deswegen kann ich natürlich sehr, sehr gut nachempfinden, wovon du sprichst. Auch das Thema Spezialisierung, Cluster nennen wir das, dass man sagt, andere Arten von Operationen haben eben auch andere Anforderungsprofile an Raumgröße, Zu- und Abwägung, Medizintechnik. Du hast das Thema Urologie angesprochen, was, glaube ich, ein Riesenthema in der Hybrid-DRG werden wird. Da haben wir TOR-Räume mit Bookie-Tischen und einem Ablauf in einem OP. Das sind Sachen, die sind nicht ganz so einfach in so ein universelles OP-Zentrum zu integrieren. Aber du hast was ganz Entscheidendes gesagt, nämlich das Thema, dass man letztendlich als anästhesiologisch geführtes OP-Zentrum ein bisschen die Schweiz ist und eben diese eindimensionale Betrachtung, die diese von Operateuren betriebenen OP-Zentren eigentlich innehaben, dass sie das so ein bisschen aufbricht und diesen, wie wir merken, wirklich am Markt stetig wachsenden Bedarf dann auch, ich sag mal, professionell bedienen können. Und dieses Professionelle ist eigentlich das Thema dahinter. Ich habe gerade gesagt, wir haben ja auch verkauft an eine Klinikkette. Das Thema Investoren im System sollten wir an der Stelle auch mal kurz ansprechen, weil es eben, glaube ich, auch einer kurzen Unterredung bedarf. Es ist sehr kontrovers diskutiert. Philipp und ich haben da eine Meinung zu. Ich glaube, es gibt diese Investoren im System, weil es einen Bedarf gibt. Das heißt, da braucht man schon mal nicht sagen, dass das, dass es da keine Ursache für gibt. Die Frage ist, wie man es am Ende ausgestaltet. Und ich glaube, es bedarf Rahmenbedingungen. Ich glaube, die Bundesregierung hat es auch grundsätzlich verstanden, daran zu arbeiten. Tut sie, glaube ich, auch aktuell. Wie versteht sich Opisto da?
Ja, ich glaube, das ist natürlich eine Aussage, Heuschrecken. Ja, ganz, ganz klassisch werde ich in jedem Gespräch, das ich mit Anästhesisten habe, werden wir immer gefragt, okay, was habt ihr eigentlich mit uns vor? Ja, wollt ihr nur irgendwelche Renditen abgreifen oder was ist eigentlich die Zielsetzung oder was ist die Vision am Ende? Ja, und es gibt verschiedene Aspekte, die man da einfach nennen muss. Ja, am Ende arbeiten wir im ambulanten Setting immer in einem wirtschaftlichen System und auch Ärzte wollen eine gewisse Rendite erreichen. Ja, das ist, glaube ich, grundsätzlich richtig und auch ist auch gewollt vom System. Ich glaube, was mir aber wichtig ist, gerade in diesen anästhesiologisch geführten AOZs, wo wir eben nicht in der Sprechenmedizin sind, sondern eben ein Dienstleister gegenüber den Operateuren, haben wir, und das ist auch immer, welche Erwartungshaltung hat so ein Investor, wo auch dann auch oft der Clash kommt, ja, auch die Problematik gegenüber, ja, wer hat welche Erwartungshaltung, was hat der Erwartungshaltung der Investor, ja, oder der Unternehmer, Opisto, und welche Erwartungshaltung hat denn ein Verkäuferarzt, ja, und ich glaube, wenn man da von Anfang an sehr ehrlich ist, und wir haben da immer eine sehr offene Kommunikation, was die Erwartungshaltungen sind, und die orientieren sich sehr, sehr stark an der Lebensrealität der Anästhesisten. Das heißt, für ein ambulantes OP-Zentrum als Beispiel, können wir als, sage ich jetzt mal, der Hut des Investors aufhabend, gar nicht so sehr treiben, ja, eine Erwartungshaltung zu formulieren, 20% Wachstum. Ist etwas, was sicherlich in anderen Disziplinen, ja, nehmen wir die Augenheilkunde, sicherlich mal formuliert wurde, ja, weil das auch in vielen Jahren erreichbar war von den Ophthalmologen. Die Zeiten haben sich in gewisser Weise auch dort verändert, aber die Erwartungshaltung, wenn man in operierende, sag ich mal, Konzepte investiert, ist natürlich, dass die Fallzahlen und die Operationen nach oben gehen. So, jetzt ist es bei uns nämlich ganz anders, nämlich wir sind Dienstleister und wir wachsen mit unseren Operateuren mit. Das heißt, wenn ich zu unseren Partnern sagen würde, hey, jetzt wachs aber mal 15-20%, ist es gar nicht realistisch und gar nicht möglich für mich, sowas durchzusetzen, weil wir im Prinzip Dienstleister sind. Wir können nur gewinnen als Partnerschaft, wenn wir die richtigen Operateure gemeinsam auswählen, denen helfen, schneller, effizienter ein richtiges Setup zu bieten. Heißt, das ist von der Entscheidungsfreiheit oder von dem Gestaltungsfreiraum, den wir jetzt auch als Unternehmen haben, als Opisto, relativ eingeschränkt. Ja, das ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite kann ich die Lebensrealität der Anästhesisten jetzt nicht auf Wachstum trimmen. Ja, das ist natürlich auch in gewisser Weise ein Nachteil im Vergleich zu den anderen Konzepten. Auf der anderen Seite aber auch ein Vorteil, weil wir ganz klar sagen, hey, wir möchten Stabilität. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die Kunden, unsere Operateure weiterhin gut betreuen, ja, auch langfristig gut betreuen und eine Stabilität in den Unternehmen haben, gerade wenn es um Nachfolgesituationen geht. Also wir nehmen den Ärzten, den Anästhesisten in solchen Diskussionen, wenn es um Nachfolge, Wachstumskonzepte, Partnerschaften geht, oft und immer die Angst darüber, wir darüber diskutieren, was kann ich denn überhaupt machen oder welchen Einfluss kann ein Investor in so einem speziellen Kontext? Ich sage nicht, dass in anderen Konzepten hier nicht andere Ideen oder andere, sage ich mal, Themen verfolgt wurden, die jetzt vielleicht nicht im besten Sinne der Medizin sind. Das kann sicherlich so sein, das ist sicherlich auch die Realität. Aber in unserem speziellen Fall ist es ganz schwierig und auch vollkommen in Ordnung, dass wir eben mit dem Markt wachsen. Ja, und deswegen, als wir die Opisto aufgebaut haben und als wir uns mit diesem Konzept beschäftigt haben, war uns wichtig, haben wir unterliegende Treiber, ja, das ist die Ambulantisierung, ja, Hybrid-DRGs etc., die uns helfen, dass wir wachsen. Ja, und das ist ganz stark eben an diesem Bedürfnis orientiert und an einem marktgetriebenen Wachstum, nicht einem individuell getriebenen Wachstum. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wo wir, glaube ich, von der Art und Weise, wie wir über so eine Gruppe nachdenken, uns unterscheiden. Und das hilft eigentlich auch den Ärzten über, ja, die Tatsache, dass wir mit Investorengeldern hantieren. Das ist so. Wir haben auch hier einen Investor im Hintergrund, der kein Unbekannter im Gesundheitswesen ist. Das ist Green Peak Partners. Und einen zweiten Investor, das ist ein großes Familienunternehmen, ein sogenanntes Family Office im Hintergrund, wo wir zwei starke Partner haben, die in dieses System, in dieses Gesundheitssystem und in diesen Trend Ambulantisierung investieren wollen. Und in diese Vision, ja, die habe ich vorhin noch nicht genannt, die klare Vision der Opisto ist es, Ambulantisierung möglich zu machen. Ja, das ist jetzt ein bisschen die marktgetriebene Vision. Und auf der anderen Seite wollen wir Nachfolge orchestrieren und unterstützen. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, wo wir auch, sage ich mal, wirklich diesen Unternehmer, die unternehmerische Verantwortung sehen und auch wollen, ja, und auch wirklich bereit sind, in ein System zu investieren, was natürlich von der wahnsinnigen Regulatorik geprägt ist. Ja, das ist kein freier Markt, das ist ganz klar, wie man abrechnet, das ist ganz klar, welche Gestaltungsspielräume man hat, und wir planen eben an der Realität. Und das hilft uns, glaube ich, in der Kommunikation sehr, sehr stark mit den abgebenden Ärzten, mit den Partnern, mit den Ärzten, mit denen wir partnern, und gibt den Leuten auch eine gewisse Sicherheit, dass wir hier nicht die nächste Heuschrecke sind.
Wie würdest du denn einem Arzt erklären, in einem Satz oder in ein, zwei Sätzen, was denn Opisto genau macht?
Opisto, und es ist, man kann es im Prinzip, wenn man jetzt 100 Leute vor sich hat jeder individuelle Bedürfnisse, die man adressieren kann mit so einem Gruppenkonzept. Ja. Die einen sind über 55. Ja, man würde sagen, das sind die Ärzte, die so langsam drüber nachdenken, wie können wir den 55er-Vorteil nutzen. Ja, dann kommen die ersten Gedanken, habe ich einen Nachfolger? Finde ich überhaupt jemanden, der mein tolles Unternehmen weiterhin führen kann, ja, in die nächste Generation, gibt es den? Ja, und oft ist nun mal die Antwort, und der Grund, warum es die Antwort ist, nein, ist gar nicht mal, dass es sich Leute scheuen. Ja, es ist immer die Frage, ja, woher kommt das? Ambulant ist auch mit Risiko behaftet. Echtes Unternehmertum ist für mich das ambulante Geschäft. Und das wird weniger nachgefragt. Also das Risiko, jetzt zur Apobank zu gehen am Ende, zu sagen, ja, hier, ich nehme einen Kredit auf, ich gehe ins Risiko und hoffe, ja, mit all dem Selbstbewusstsein, den man dann auch haben muss, ich erreiche eine gewisse Rendite mit meinem ambulanten OP-Zentrum über die nächsten 5, 10 Jahre. Diese Bereitschaft geht einfach wahnsinnig nach unten. Und das ist am Ende auch, ja, wenn man die erste Gruppe jetzt anguckt, ein klassischer Fall, wo wir reinkommen, zu sagen, okay, wir sind bereit, als Unternehmer hier ins Risiko zu gehen. Wir brauchen dich aber immer lokal. Und ich glaube, das ist das, was mir immer sehr wichtig ist, diese Partnerschaft zwischen uns in der Opisto, ja, aus der Holding heraus gedacht, mit unseren lokalen Partnern, wo wir sehr viel der Verantwortung und auch der unternehmerischen Freiheit auf der lokalen Ebene verbleiben muss. Ja, der Hintergrund ist, glaube ich, sehr aus meinen persönlichen Erfahrungen mit meinem Papa geprägt, wo ich mir gedacht habe, okay, und auch in den Konversationen, es gibt Dinge, wo der Arzt einfach nicht mehr mitspielen würde, ja, wenn man bestimmte Dinge in der Verantwortung jemanden
wegnimmt. Das ist auch mein Empfinden. Das gibt eine natürliche Grenze und die, die darüber gehen, die werden das auch in Eigenverantwortung gegangen.
Genau, genau. Und ich glaube, deswegen muss man diese Leute, ja, die unterschiedlichen Charaktere am Ende auch abholen. Und ein Charakter ist eben in dieser Nachfolgeplanung, okay, ich finde niemanden, hilf mir, Opisto A, gemeinsam einen Nachfolger zu suchen. Ja, und da gibt es verschiedene Konzepte, die wir anwenden. Logischerweise suchen wir extern, aber natürlich auch intern. Es gibt oft intern Personen, Ärzte, die eigentlich super befähigt sind, aber nicht bereit sind, dieses Risiko zu tragen. Ja, und das haben wir in unseren, das ist auch für mich die beste Nachfolgelösung, weil sie da natürlich totale Akzeptanz bei den Operateuren hat, im Team hat etc. Und das ist mir immer sehr, sehr wichtig, das ist die beste Lösung. Die zweite Lösung ist immer dann darüber, sich nachzudenken, wie kann man einen internen, beziehungsweise dann einen externen von außen holen und dann am besten auch die eierlegende Wollmilchsau, nämlich der Anästhesist, der auch Geschäftsführung kann. Das ist dann die größte Herausforderung, aber das ist immer unser Ziel, weil nur diese Person oder diese Personengruppe hat für mich die größte Akzeptanz gegenüber den Operateuren, was das Wichtigste in diesem Geschäftsmodell ist. Wenn das nicht funktioniert, versuchen wir, die Leistungserbringung, sprich die Anästhesie, von der kaufmännischen Seite zu trennen. Ja, das ist sozusagen unser letzter Ausweg, wenn die anderen Optionen nicht klappen. Man findet leichter mal einen kaufmännischen Leiter und einen Anästhesisten, aber das zusammen ist am Ende der Königsweg. Und das ist am Ende, was wir tun. Also für die erste Gruppe von den 100 Leuten sind sicherlich 50 Leute, die sagen, okay, ich suche eigentlich einen Nachfolger, finde keinen hier. Seid ihr nicht ein guter Partner für mich? Und der Rest ist sehr, sehr divergent. Ja, dann haben wir bei größeren Einheiten die Herausforderung, dass man eine sehr heterogene Gesellschaftergruppe hat. Sprich, man hat Ältere, die raus wollen, und wir haben Jüngere, die nicht raus wollen. Oder nicht raus wollen in dem Sinne, sie wollen nicht partnern, weil sie sagen, hey, jetzt bin ich doch voll im Saft, es funktioniert doch. Sind aber nicht bereit, die Älteren rauszukaufen. Heißt, da wirklich sehr individuelle Modelle zu finden, zu sagen, okay, wie können wir für euch ein Setup finden, dass ihr euch wohlfühlt in eurer unternehmerischen Freiheit, dennoch aber wir euch die Möglichkeit bieten, die Älteren über die Zeit dann auch adäquat zu entlohnen. Ja, und die letzte Gruppe sind wirklich die ganz jungen Wilden, die richtig Bock haben, nochmal ein Ambulanz-OP-Zentrum zu bauen, weiterzuentwickeln, Wachstumskonzepte umzusetzen. Das sind natürlich tolle Partner, ja, die wirklich Lust haben, was im Gesundheitssystem zu verändern. Und das sind die drei Gruppen, die wir...
Das war jetzt ein wirklich langer Einsatz.
Das stimmt. Wie würdest du es zusammenfassen in einen Satz, wenn du das sagen müsstest, was Opisto macht?
Opisto ist ein Betreiber für ambulante OP-Zentren, die von Anästhesiologen getrieben wird.
Sehr gut. Du hast da jetzt echt eine Menge relevanter Aspekte genannt. Besonders wichtig finde ich dabei das Thema, dass es eben keine primäre sprechende Medizin ist, dass es einen Bedarf gibt, dass auch, also ich empfinde es zumindest so, dass eben anästhesiologische Sitze sind ja eben ein bisschen anders, auch von der Freizügigkeit der Anästhesie her zu betrachten. Also es geht ja immer darum, ob so ein Investor-Wettbewerb letztendlich beim Sitz auslöst. Und das empfinde ich auch in der Anästhesie nicht so. Ich bin ja auch nah dran, erlebe das auch, wie du es sagst, dass viele dieser etablierten anästhesiologischen Zentren nicht so einfach Nachfolger bekommen. Das eine ist das Invest-Thema, das andere ist auch die Verantwortung. Es gibt viele gute Leute, die dort auch arbeiten, die aber eben nicht die 90-Stunden-Woche wollen, die dann auch den Freitag mal frei haben wollen, die vielleicht bereit sind, auch den Extrameter zu gehen, aber vielleicht nicht zu investieren. Und ich empfinde das auch so, als wenn das System das braucht. Das hätte natürlich auch Krankenhäuser machen können, sowas. Das hätten auch KVen machen können. Haben sie aber nicht in dem Maße, so dass es eben einen relevanten Markt dafür gibt. Und genau bei Krankenhäusern sehe ich oft in unserer täglichen Arbeit genau die Nachfrage nach dem, nämlich nach der Frage, kennen Sie jemanden, der Infrastruktur machen würde? Also erstmal natürlich immer die Frage nach dem Investor, der baut, dann nach dem, der es ausstattet und dann nach dem, der es anästhesiologisch organisiert und betreibt, sodass man als Krankenhaus einen Arzt entsenden kann, der dort in dem vielleicht gemeinsam abgestimmten Setup unter den gemeinsam abgestimmten Rahmenbedingungen dann eben operiert, extraterritorial. Was ist da aus eurer Sicht die Zukunft und was gibt es da zu beachten? Das ist ja auch nicht so einfach, dieses Terrain. Ich kenne da viele Stolpersteine.
Ja, ich glaube, das Terrain ist für die Krankenhäuser schwieriger als für uns. Ich glaube, für uns, wie du selber sagst, wir sehen uns als Partner für wer auch immer operieren will.
Ja? Dienstleister.
Wir sind Dienstleister, wir sind agnostisch, wir wollen unterstützen, Ambulantisierung möglich zu machen. Und ob wir das mit vorwiegend aktuell, ehrlicherweise, mit unseren ambulanten Kollegen machen, den ambulanten Operateuren, oder in Kooperation mit Krankenhäusern, ist für uns erstmal primär nicht entscheidend. Wo ich glaube, und das hat sich auch auf einer Messe, wo ich letzte Woche war, auch bestätigt, ist ein ganz anderes Mindset der Krankenhäuser, wie sie Ambulantisierung verstehen und wie sie die am Ende auch angehen. Ja, ich glaube, das ist auch, was ihr oft erlebt und auch, was so ein bisschen aus meiner Sicht der Fehler ist in der Betrachtungsweise. Nämlich dort war die Hauptdiskussion auf der Panel-Diskussion, ja, Budgets. Ja. Ich denke in meinem Alltag nie über Budgets nach. Das war in meiner Denkweise nie der Fall. Ja, und werde ich auch nie drüber nachdenken, sondern wir denken darüber nach, inwieweit ein Operateur für das ambulante OP-Zentrum einen Mehrwert darstellt. Ist er schnell genug? Ist er effizient? Hat er gute Fälle? Hat er die richtigen Fälle? An welchem Slot haben wir den? Wir
denken aber, wie geht er mit den Mitarbeitern um?
Wie geht er mit den Mitarbeitern um? Ist es ein Choleriker? Wie ist er zuverlässig? Ja, bringt er die verlässlichen wöchentlichen Fallzahlen etc.? Und ich glaube, das ist eine fundamentale andere Einstellung, die wir erstmal davor finden im Krankenhaus, die auch anders über die Hybrid-DRGs nachdenken wie wir. Ich glaube, deshalb werden wir über die nächsten Monate und Jahre auch sehen, werden sich die Krankenhäuser stark gegenüber uns, ja, und ich glaube, ihr seid noch näher dran am Markt als ich in der Hinsicht, werden die sich fundamental öffnen, zu sagen, okay, wir wollen solche Kooperationen eingehen oder eben nicht, ja, oder versperren wir uns mit all dem, was damit einherkommt, nämlich am Ende Stillstand. Ja, und ich glaube, wir sind bereit, in vielerlei Hinsicht zu investieren. Das fängt eben an bei der Infrastruktur. Das geht weiter über die Ausstattung. Ja, wenn man jetzt speziell gegenüber den Krankenhäusern mal denkt. Und im Gegenzug brauchen wir Sicherheit. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, in solchen Kooperationen eine gewisse Sicherheitskomponente zu haben. Denn so ein ambulantes OP-Zentrum, gerade wenn man es auf der grünen Wiese macht, gibt auch leider viele Beispiele, die nicht funktioniert haben. Und der Hauptgrund, warum diese nicht funktionieren, ist Auslastung. Es wurde von vornherein zwar richtig geplant, wurde ein tolles OP-Zentrum mit tollen Wegekonzepten gebaut. Und es gibt sogar die richtigen Anästhesisten, die ATAS, OTAS, alles da. Ja, super. Aber man hat vergessen, dass Leute ja derzeit irgendwo operieren. Ja, und wechseln müssen. Und die Wechselbereitschaft in diesem Segment, das ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite sage ich, hey, ich habe einmal einen Operateur gewonnen. Der wechselt mir nicht mehr weg. Super. Für uns jetzt als Unternehmer super wichtig. Ja, aber jetzt gleiche gilt eben auch auf der anderen Seite, wenn man eben sagt, hey, es gibt einen Riesenbedarf im Markt und wir wollen das ja weiterentwickeln, wir wollen ja den Krankenhäusern helfen, brauchen wir eine verlässliche Zufluss an Operationen aus diesem Krankenhaussektor. Und so denken die Krankenhäuser aus meiner Sicht aktuell noch nicht nach, dass man damit auch Geld verdienen kann mit diesen ambulanten Strukturen. Das tun wir, ja, sonst würde ich hier nicht sitzen als Unternehmer. Und ich glaube, das ist der große Unterschied.
Ich glaube, die Krankenhäuser, um vielleicht mal darauf einzugehen, war ja bisher das ambulante Geschäft eben ist nebenbei gelaufen. Der kleine Rest, ein bisschen AOP, das man halt so gemacht hat oder machen musste dann, wenn es im AOP-Katalog enthalten war. Die Hybrid-DRGs, die neu dazu kamen, die dann auch plötzlich erstmal weniger Vergütung gebracht haben. Also war eher negativ besetzt, kam ja auch mal kurz über Weihnachten auf einen zu. Und das ist so dieses, so festgesteckt ist es in den letzten Jahren gewesen. Und über die Zeit aber wandelt sich natürlich auch das, weil die Krankenhäuser merken, von meinen bisherigen stationären Operationen, früher vielleicht 10% irgendwie ambulant gewesen, 8%, kommt jetzt 20, 30 mit Hybrid-DRGs, vielleicht sogar 40-50% aller meiner Operationen werden plötzlich ambulant oder Hybrid-DRG. Das heißt, du musst dich als Krankenhaus damit beschäftigen. Das heißt, ihr habt da eine parallele Entwicklung. Ja, beide haben den Bedarf dann aber auch zu investieren, weil im bisherigen Zentral-OP die ambulanten Operationen irgendwie mitzumachen, geht prozessual nicht gut, ja, auf Dauer, ist nicht wirtschaftlich. Und so, glaube ich, gibt es da einen Markt, den man eben gemeinsam auch gestalten kann. Nimm uns doch mal mit auf so einen Alltag mit einem Operateur, welche Services der denn so bei euch auch gerne bucht.
Ich glaube, grundsätzlich, weil wir wenn wir jetzt wegkommen von dem klassischen Neubau, ja, wenn man jetzt mal bei etablierten Unternehmen bleibt, die wir in der Partnerschaft haben, finden wir erstmal etablierte Strukturen vor. Das bedeutet, der Operateur hat oft wirklich sehr lange Beziehungen mit den AOPs. Ja, das geht wirklich teilweise 10, 15 Jahre, wo man auch gemeinsam wächst, sich zusammen, ja, auch eine gewisse Vertrauensbasis aufbaut. Und ich glaube, das ist gerade im ambulanten Geschäft sehr, sehr besonders. Ja, da geht sehr viel über Vertrauen, oftmals auch mit ja, und ich glaube, da verändert sich auch gerade der Markt in gewisser Art und Weise auch eine hohe Handschlagkultur, ja, mit all den Vor- und Nachteilen, die da auch wieder mit einherkommen. Und wenn ein Operateur zu uns kommt, findet er A, ja, gerade wenn wir auch schon länger in der Partnerschaft sind, eine Infrastruktur vor, die sowohl aus der Datenschutzthematik, ja, wenn man jetzt mal Richtung Patienten denkt, erstmal datenschutzkonform ist. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, wo man sagt, datenschutzkonforme Prozesse und effiziente Prozesse. Beispiel ist dafür, wie kommt eigentlich der OP-Plan zu uns? Ja, und da gibt's verschiedene Ideen, wie das heutzutage gemacht wird. Einer der schlechtesten Wege ist WhatsApp heutzutage. Es ist aber leider die gelebte Realität oftmals, aber etwas, was für mich nicht funktioniert. Und wir haben, weil ich weiß, dass das die gelebte Realität ist, muss man natürlich den Ärzten Angebote schaffen. Ja, weil man muss sie ja überzeugen, ja, zu sagen, ja, das funktioniert alles nicht, macht's anders. So macht man keine guten Partnerschaften. Das bedeutet, wir müssen auch dann wieder immer aus der Operateursbrille gedacht, ja, wir müssen nicht nur unsere Ärzte überzeugen, wir müssen auch die Operateure überzeugen, sich ein bisschen zu bewegen, haben wir ein Konzept entwickelt, wo wir auch digitalisiert schnell die OP-Pläne zu uns bekommen. Heißt, das ist am Ende etwas, wo wir, wenn der Operateur zu uns kommt, einfach ein professionelles Setup vorfindet, das sehr auch mehr auf die, ja, wirtschaftlich, noch stärker auf die Wirtschaftlichkeit achtet, als es die Ärzte unter sich eh schon tun. Und ich glaube, das ist am Ende ein Mehrwert, den wir den Operateuren mieten können, damit sie selber effizient arbeiten können und wir ein guter Partner zu denen sind.
Heißt, ihr rechnet eure Anästhesieleistungen selbst ab über euer Zentrum und der Operateur rechnet seine Leistung selbst ab und gibt dann entweder einen Anteil an euch für die Services, die ihr quasi bekommt, als im Gegenzug für die Infrastruktur und Co. Und dann, genau, ist das ein gemeinsames Miteinander. Hast du mal ein Beispiel ganz konkret anhand eines Fachgebietes, wo man mal so ein bisschen das fühlbar machen kann, wie sowas funktioniert?
Ich glaube, um vielleicht noch ein bisschen über die, weil da ist ja im Prinzip auch das Betreibermodell sehr, sehr besonders, das sich auch in unserer Gruppe unterscheidet, nämlich von dem Vollsortimenter, wie der Jascha auch so gerne sagt, ja, bis hin, wo du im Prinzip nur Wände, ja, Liege, ein bisschen OP-Equipment stellst, sehen wir alles im Markt. Und alles hat so ein bisschen seine Berechtigung, aber man muss die verschiedenen Konzepte anders führen. Und ich glaube, und auch dementsprechend die Abrechnung anders steuern. Ja. Und ich glaube, beides kann erfolgreich sein. Das für uns aktuell erfolgreichere Modell ist witzigerweise nicht der Vollsortimenter zu sein. Warum? Das liegt oftmals daran, an der Bereitschaft der Operateure zu bezahlen für eine adäquate Infrastruktur. Heißt, der Operateur ist nicht bereit, für die tollste Infrastruktur eine adäquate Umlage zu lassen. und oder zu leisten. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, der wir uns tagtäglich stellen, gegenüber den Operateuren, da transparent zu machen. Okay, wir sind Dienstleister für dich. Wir helfen dir, dass du hier toll operieren kannst, aber du findest dir das vor. Das kostet uns X. Du musst deshalb Y an uns abgeben. Und ich glaube, da findet auch gerade eine starke Veränderung im Markt statt. Es ist immer auch mit gewissen Konflikten behaftet. Es geht manchmal so weit, dass man die komplette Kostenstruktur offenlegen muss gegenüber den Operatoren, um zu sagen, schau, das kostet das Ganze. Miete, Strom, Wasser, ist alles teuer geworden. Personal, alles teuer geworden. Wie soll ich bei dem Infrastrukturabgabe, wie soll ich das denn wirtschaftlich leisten? Ja? Und ich glaube, da kommt man dann auch ganz schnell in rechtliche Gefilde, wo man auch wirklich sagen muss, okay, es muss auch eine faire Abgabe geleistet werden. Und ich glaube, da entwickelt sich der Markt immer stärker hin. Und wir sind beide Konzepte bereit zu tun. Sowohl der Vollsortimenter in der Vollauslastung mit Top-Operateuren kann, da würde ich fast schon sagen, sky is the limit. Ja, da kann man wirklich toll gestalten von Angliederung von der Praxisklinik mit Betten. Da kann man tolle Dinge tun, aber das geht immer sehr, sehr stark. Auch braucht man gute Kooperation, stabile Kooperation, langfristige Kooperation. Wenn jemand als Anästhesist sagt, mir ist am wichtigsten bei uns, ich krieg's immer hin, Anästhesie ist immer da, wegen mir fällt nichts aus. Das macht einen erfolgreichen Anästhesisten von weniger erfolgreichen Anästhesisten aus, weil man dann wirklich langfristige Partnerschaften schafft. Und das ist, übertragen wir im Prinzip auf die Opisto, das gleiche Mindset. Und das wollen wir eben weiter ausrollen, auf unsere AOPs übertragen, auf unsere Krankenhauskooperation übertragen und das am Ende breit machen.
Du hast gerade einen entscheidenden Stolperstein, den ich auch schon mehrfach angesprochen habe, erwähnt, nämlich das Thema Vergütung und vor allem die Aufteilung der Vergütung. Ja, das ist ja ein Thema, was wirklich sehr, sehr alt ist und was eigentlich das Hauptproblem in deinem Business ist und auch in meinem war, was im Krankenhaus überhaupt gar kein Problem ist, weil wir eh eine Kalkulation haben. Das heißt, wir haben ziemlich detailliert aufgeschlüsselt, wo, wie, welche Kosten und demnach auch dann Erlöse anfallen. Bei der Hybrid-DRG könnte man so etwas auch haben, aber die ist nicht transparent veröffentlicht, die Kalkulation, was dazu führt, dass genau in diesem Bereich eben Fachgruppen sich miteinander streiten, ist die 30-70, 40-60 Lösung Anästhesist zu Operateur gibt. Und das ist aber eigentlich grundfalsch, weil man muss ja gucken, die Anästhesie ist ein Teil, der Operateur ist ein Teil und dann kommt die Infrastruktur, dann kommt die Sterilgutaufbereitung, ja, und dann kommen eben noch die ganzen Implantatsthemen dazu. Und das müsste man eigentlich, und da weiß man ja, das ist so ein Hauptthema von mir, im EBM wäre es genauso notwendig, das wird 90% aller Diskussionen komplett erschlagen und das Arbeiten einfach viel einfacher machen. Und das ist mir einfach ein Rätsel, warum das nicht existent ist. Aber das ist jetzt eine der Thematiken, die das vielleicht so ein bisschen beeinflusst und hemmt, die wir aktuell nicht lösen können, wo wir uns nur drüber aufregen können und versuchen, pragmatische Lösungen zu entwickeln, die man ja auch in der Regel schafft. Es gibt aber auch noch mehr Stolpersteine, wo ich zumindest mal ganz kurz drauf gehen möchte, weil das auch bei dem Thema Primärversorgungszentren und eben all dem, wo eben Versorgung stattfinden soll in Zukunft, wo kein Krankenhaus mehr ist und verschiedene Akteure aus verschiedenen Sektoren zusammenarbeiten müssen. Ich will da ganz, ganz explizit auf das Thema Arbeitnehmerüberlassung, Scheinselbstständigkeit, die ganzen Sachen, die im System eigentlich sinnvoll sind, aber vielleicht im Rahmen der medizinischen Leistungserbringung durch die Sektoren Fehlanwendung finden und gelöst werden müssten. Was sind so die Sachen, wo du sagen müsstest oder würdest, dass der Gesetzgeber da pragmatischere Lösungen schaffen sollte, damit euer Arbeiten einmal mit den Operateuren, aber auch mit anderen Stakeholdern und insbesondere Krankenhaus einfacher gestaltet wird?
Ich glaube, dass unsere Hauptherausforderung in diesem ambulanten Geschäft und gerade was das AOZ angeht, ist Infrastruktur, wie du auch gesagt hast, ja, die INEC-Matrix, da gibt es eine gewisse Kalkulationslogik, aber dass die Infrastruktur per se jetzt nicht in den EBMs, die jetzt zumindest für uns zufließen, explizit enthalten sind oder beziehungsweise eine explizite Vergütung für eine Infrastruktur da ist. Also für mich, aus meiner Perspektive gibt es eigentlich wenig Anreize, eine Infrastruktur zu betreiben, denn es gibt keine explizite Vergütung. Ja, historisch gewachsen ist natürlich der EBM sehr, sehr stark aus der Operateursbrille gebaut und konzipiert worden und im Prinzip muss man sich überlegen, ist das noch zeitgemäß in der Hinsicht, dass Infrastruktur mehr und mehr aus unserer Sicht Richtung Anästhesiologie oder auch grundsätzlich mal wegkommend von der Anästhesie, dass jemand, auch ein externer Investor, der vielleicht gar kein Mediziner ist, der Infrastruktur zur Verfügung stellt, dass dafür auch eine gute Entlohnung möglich ist, und ob das, dass der Gesetzgeber darüber am Ende eine faire Aufteilungslogik entwickelt. Das ist aus meiner Sicht der größte Faktor. Und der nächste Faktor ist, wo es auch ein Risiko gibt, das zu 100% aktuell noch bei uns liegt, ist das Thema Auslastung. Sprich, wir vergeben OP-Slots. Diese OP-Slots, das ist nun mal im ambulanten Sektor so, wir haben elektive Eingriffe etc. Wenn der Operateur nicht kommt, unsere Mitarbeiter und Personal sind da. Und das ist etwas, was natürlich vom System her so ist, wie es aktuell ist. Und das Risikoverteilung liegt beim Betreiber, wo wir natürlich durch die Markttrends, die wir jetzt gerade auch alle beschrieben haben, natürlich mehr und mehr auch profitieren durch höhere Auslastung, durch grundsätzlichen Trend Richtung Ambulantisierung, aber dennoch dieses Risiko bleibt. Und das ist etwas, was total unfair verteilt ist jetzt im ambulanten Setting. Der Betreiber ist am Ende derjenige, der das Hauptrisiko trägt. Klar, der Operateur will sagen, ja, du bringst den Patienten ja nicht. Ich muss ja den Patienten akquirieren. Das stimmt. Ja, und ich glaube, dieses inhärente Zielkonflikt, der zwischen den Operateuren und den Anästhesisten immer noch herrscht, leider, wird sich immer mehr aufbrechen. Ich glaube, immer mehr wird den Operateuren klar, es gibt gar nicht so viel Infrastruktur, wo ich gut arbeiten kann. Es gibt immer mehr Bedarfe, gerade auch die Anästhesie ist eine junge Disziplin im Vergleich zu den anderen Fachgruppen. Die wird auch älter. Man merkt da auch mehr und mehr Spannung, überhaupt einen guten Anästhesisten gut wieder verlässlich zu finden. Und ich glaube, da wird auch regulatorisch, es wird immer mehr in die Richtung gehen, dass aus meiner Sicht, und da ist meine Hoffnung in Richtung Politik, dass wir dieses Thema Risiken fairer verteilen.
Ich habe noch eine kurze Frage dazu, weil ich einfach glaube, dass das vor allem auch die Hörer, die eben an der Front kämpfen, interessiert ist, genau dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, also die verschiedenen Konfigurationsstufen. Wenn man jetzt als Opisto nur Räume zur Verfügung stellt, dann muss man ja davon ausgehen, dass der Operateur sein Sieb mitbringt, vielleicht auch seine Technik mitbringt. Das führt meiner Meinung nach wieder dazu, dass du ein anderes Risiko aufbaust, nämlich das Risiko der Haftung, wenn da etwas passiert, beispielsweise, dass das Sieb nicht steril ist oder mit der Medizintechnik was nicht funktioniert. Wie gehst du damit um? Wie ist da der Alltag? Was sind da deine Kniffe oder deine Erfahrungen? Oder erträgst du das auch einfach nur und hoffst, dass es gut geht? Du weißt, was ich meine.
Ich weiß total, was du meinst. Ich glaube, das, was wir nicht tun, ist, dass wir einfach wegschauen. Ja, es ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass es geht jetzt für alle Aspekte, wo man im Gesundheitssystem so ein bisschen in Grauzonen ist. Wir sehen uns als Opisto sehr, sehr stark an der Front. Ja, wir sind immer, weil wir eben Investoren im Hintergrund haben, werden wir immer anders begutäugt. Ja, wir werden angeschaut und wenn wir etwas falsch machen, dann wird es schnell an den Pranger
gestellt. Viel Angriffsfläche.
Wir haben viel Angriffsfläche und dementsprechend versuchen wir, diese Angriffsfläche auch systematisch zu reduzieren. Das heißt, in den Partnerschaftsdiskussionen, ja, in der sogenannten Unternehmensprüfung, schauen wir uns diese Partnerschaften, die Operateure mit den unseren Anästhesisten haben, dezidiert an. Heißt, wir schauen, gibt es Verträge? Wie sind diese Verträge ausgestaltet? Gibt es ein gewisses Risikokonzept, Haftungskonzept? Wer hat was? Wie rechnet man bestimmte Narkosen ab? Dauern, Liegezeiten danach, Aufwachzeiten. Es gibt ja viele Fallstricke, die es in der Anästhesie auch gibt. Wo man auch oft früher gegängelt wurde von den Operateuren. Ja, zu sagen, hier, mach das mal so und so und so. Ja, und man merkt auch, dass die Anästhesisten, und das finde ich positive Entwicklung, mehr und mehr an Selbstbewusstsein gewinnen. Ja, zu sagen, lass nicht mehr alles mit mir machen. Wir sind hier Betreiber und das möchte ich auch meinen Partnern einimpfen, zu sagen, wir sind eine starke Gruppe von gleichgesinnten Anästhesisten, die sich auch gegenüber den Operateuren dementsprechend präsentieren können. Und ich glaube, dieses Selbstverständnis zu entwickeln, das ist mir ganz, ganz wichtig und das sollten unsere Partner auch und auch die Stärke zu haben, zu sagen, nee, das machen wir so nicht bei uns. Ja. Aber natürlich immer im Hintergrund zu haben, klar, wir sind Dienstleister, aber wir haben unsere Grenzen. Und ich glaube, das ist mir ganz wichtig.
Du hast jetzt einige Herausforderungen auch im Alltag angesprochen. Du hast ja da auch viel Erfahrung mit eurer Praxisklinik von damals. und erkenne mich natürlich aus Kliniksicht in einigen Bereichen da ja auch wieder. Wir merken natürlich auch, dass wir immer mehr Ärzte, Oberärzte sich nicht mehr niederlassen wollen, sondern eben in der Klinik gerne auch arbeiten, gerne aber auch vielleicht so eine Art Unternehmer im Unternehmen dann sind und eben auf einen KV-Sitz gehen, Sprechstundenbetrieb dann auch und ja eigenverantwortlich dort auch arbeiten wollen, den Invest ein Stück weit natürlich auch deswegen nicht haben und dann gut im Alltag arbeiten können. Das ist natürlich gerade jetzt ein spannender Markt, auch für Operateure. Wo würdest du sagen, wie schätzt du es aktuell ein? Ist es ein Markt, in dem generell auch Investoren gerne investieren? Man nimmt das wahr aus deiner Sicht, ja? Erzähl uns doch mal darüber ein bisschen, welche Chancen du da gerade siehst.
Ich glaube, das Spannende war ja, als wir vor jetzt bald 2 Jahren angefangen haben mit der Opisto, mit der ganzen Konzeptionierung, ist ja mit der Erfahrung von meiner Vergangenheit, mit den anderen Gruppen, die es da draußen gibt, von Orthopädie bis Zahn, da ja mit eingeflossen. Und ich habe mich immer gefragt, wieso hat sich denn noch niemand mit der Anästhesie und AOZs beschäftigt? Wieso ist es denn so? Und ein Grund ist, und das ist braucht man keinen Hehl draus machen, ist, dass es A, natürlich ein sehr komplexes System ist oder ein sehr komplexes Konstrukt, in dem Sinne, dass man Dienstleister ist. Ja, das scheut bestimmte Investorengruppen erstmal. Und das Zweite ist, dass die Anästhesie und die Infrastruktur nicht das profitabelste Business ist. Ja, da geht man in andere Teilbereiche. Geht man in die Labore, da geht man in die Radiologie und da geht man in die Ophthalmologie bis hin zur Orthopädie. Weil der Unterschied ist wirklich eklatant. Also reden wir nicht von ein paar tausend Euro, sondern wirklich ein paar hunderttausend Euro Unterschied, wie ein klassischer Operateur im Vergleich zu Anästhesisten wirtschaftet im ambulanten Setting. So, also das war erstmal der erste Grund, warum ich glaube, die Leute haben sich nicht damit beschäftigt, weil man aber den Markt nicht tief genug durchdrungen hat. Denn ich sehe das eher als Vorteil für uns. Ja, die Profitabilität ist jetzt nicht die höchste. Das ist auch in Ordnung. Aber für uns war es eine andere Fragestellung. Nämlich, wie viel Nachfolgerisiken habe ich denn in so einem Gruppenkonzept? Die Erfahrung hat gezeigt, dass man speziell in operateursgeführten MVZs in Gruppen einen wahnsinnigen Performance, ja, Performance meint, ja, wirklich Operateursvolumen, ja, Einbruch sieht, nachdem eine Partnerschaft zusammengekommen ist. Und ja, startet hier, alles super, ja, man ist total glücklich, Transaktion und die Performance geht naturgemäß nach unten. Da mache ich den Operateuren oft gar keinen Vorwurf, weil man ist nicht mehr komplett Eigentümer. Ja, das führt einfach emotional, da muss man auch so ehrlich zueinander sein, das führt einfach zu einer gewissen Reibung und zu einem gewissen Performanceverlust. Das führt aber dann sofort automatisch zu einer Kaskade, wo der Investor, das Unternehmen im Hintergrund sagt, oh Gott, was passiert denn jetzt hier gerade, du musst doch mehr machen. Und dann geht eine Abwärtsspirale los. Der Investor ist unzufrieden, dann wird der Arzt unzufrieden, weil er es nicht gewohnt, gegängelt zu werden und dann geht es nur nach unten. So, das ist der eine Faktor, warum ich sage, okay, Ich wollte mich nie mit den Operateuren, ja, jetzt primär als Käufer oder als Partner beschäftigen, weil ich mich dieser Abwärtskaskade nicht stellen wollte.
Wie geht ihr genau damit um? Weil das ist total spannend, auch für, egal ob das jetzt anästhesiegeführte OP-Zentren sind, ob das Krankenhäuser sind, wenn diese KV-Sitze aufkaufen, weil auch Nachfolgethematiken bestehen und Co. Bezieht man genau das, was du beschrieben hast, und dann gehen die Umsätze zurück alles entwickelt sich irgendwie anders, als man dachte. Ja. Und steht dann in der G&V am Ende, in der Gewinn-Verlustrechnung und sagt, oh, das EBITDA ist aber jetzt irgendwie nicht so, wie wir es damals kalkuliert hatten gemeinsam, was die Basis war für den Kaufpreis.
Richtig. Und ich glaube, das ist der fundamentale Unterschied und warum wir eben in die Anästhesie investiert haben. Die Anästhesisten, und ich glaube, der Bogen spannt sich ganz gut zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, man ist Dienstleister, man wächst mit den Operateuren. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, die Performance geht nicht nach unten nach der Transaktion, nach der Partnerschaft, sondern man wirtschaftet ja weiter. Man hat weiterhin die gleichen Operateure und dadurch haben wir eine wahnsinnige Stabilität in unseren Partnerschaften. Und ich glaube, das ist das entscheidende Kriterium, warum wir uns entschieden haben, in diesen Markt reinzugehen. Nicht, weil es der profitabelste ist, sondern es geht wirklich darum.
Solide.
Es ist solide, es ist stabil und wir helfen wirklich, wo man helfen kann und soll. Und
es folgt ja einer gewissen Logik auch, genau. Muss man sagen.
Genau.
Ich finde es aber auch einen ganz interessanten Punkt, wenn man jetzt vielleicht so eine kleine Diskussionsrunde da mal einschieben kann, das, was du gerade gesagt hast. Also Jetzt bin ich raus.
Was hast Starte
du,
die Diskussion.
Was hast du denn nochmal gesagt?
Ja, mit dem KV-Sitz kaufen und Co.
Achso, ja, genau. Ja, alles klar. Also ich glaube, dass es einfach ein Systemfehler ist, der sich von Anfang an eingeschlichen hat, dass man sich tief in die Augen geguckt hat, als die ersten Kontrakte gab zwischen, ich sag mal, Leuchtturm-Orthopäden oder Leuchtturmärzten. Und da sind einfach dann auch Preise bezahlt worden, die sind einfach nicht refinanzierbar gewesen. Die haben dann im Ende dazu geführt, dass das System sich dann weiterentwickelt hat und dann ist das ganze System so ein bisschen falsch aufgebaut worden mit einer Erwartungshaltung, die im Prinzip nicht erfüllt werden konnte. Das heißt, man müsste theoretisch immer abzinsen nach dem Verkauf, weil es ja ganz klassisch so ist. Ich meine, wieso sollte es denn auch anders sein? Und eigentlich wäre es auch kein Problem, weil wenn die Preise auf diesem Niveau wären, wäre es ja immer noch in Ordnung, nur es gäbe keinen Dämpfer. Und ich glaube, das ist auch das Problem für die Krankenhäuser. Die sind ja in demselben System, im selben Wettbewerb eben. Manchmal funktioniert es aus meiner Sicht so ein bisschen unstrategisch, sondern ein bisschen so ad hoc. Da ist jemand, das müssen wir jetzt schnell kaufen, bevor das jemand anderes kauft. Und das ist so diese insgesamt Wettbewerbslage, die ist nicht gesund gewesen. Die hat sich aber auch aus meiner Sicht sehr, sehr abgekühlt, ne, weil man eben auch gemerkt hat, die Refinanzierung passt nicht. Am Ende war das überbezahlt und es sollte ja auch eine gesunde Thematik sein. Ne? Eine Rendite ist vollkommen in Ordnung. Die muss auch der normale niedergelassene Arzt zahlen, um die Apobank zu bedienen und vielleicht sich dann auch mal ein Auto oder ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Das gehört dazu, aber eben im Rahmen. Und wenn man überbezahlt, ist das nicht mehr drin oder die Horizonte werden länger und dann funktioniert das ganze System nicht. Was meint ihr, wie kommen wir da wieder auf einen grünen Zweig?
Ja, also ich glaube, jetzt mal, ich komme gleich zum was, wie ich glaube, dass das Gesundheitssystem am Ende sich entwickelt wird oder auch die Landschaft sich entwickelt, aber vielleicht wird es, wir, als wir mit der Opisto gestartet sind, war immer ganz wichtig, wir brauchen eine inhärente Gruppenlogik. Das heißt, mein Lieblingsbeispiel sind die Zahnärzte, die es aus meiner Sicht keine inhärente Gruppenlogik haben, nämlich was hat der Zahnarzt an einem Standort mit dem Zahnarzt an einem anderen Standort 5 Kilometer voneinander entfernt miteinander zu tun, außer dass sie um die gleiche Patientenklientel kämpfen. Ja, das bedeutet, da gibt es keinen gemeinsamen Nenner, die beiden zusammenführen, dass eine Kooperation gewollt ist. Und das ist der fundamentale Unterschied bei den Anästhesisten, die immer schon Dienstleister waren. Das heißt, Anästhesist hier kennt den anderen Anästhesisten da und weiß, ey, wenn ich hier mal wieder nicht verlässlich sein kann, muss ich auf meinen Partner zurückgreifen. Und deshalb gibt's diesen Austausch schon. Und der einzige Unterschied ist, den wir jetzt gerade in der Gruppe machen, wir heben diesen Willen, den viele Anästhesisten haben, auch nicht alle, aber viele Anästhesisten haben, es gibt ja auch Anästhesienetzwerke etc. Wir wollen dieses Konzept und diese Logik, die viele schon in sich tragen, auf eine Gruppenlogik bringen. Ja, das heißt, wir unterstützen uns gegenseitig. Das haben wir jetzt schon an verschiedenen Standorten bei uns auch hinbekommen, dass wir, wo Engpässe waren, Urlaubsvertretung. Man hat einen neuen Kunden gewonnen, man kriegt den nicht direkt abgebildet. Das heißt, wir kriegen nicht so schnell jemanden eingestellt. Wir können durch einen anderen Standort dann unterstützen. Und so kreieren wir am Ende auch Wachstum, weil man hat ja diese sprungfixen Thematiken in der Anästhesie. Ja, man hat einen Operateur. Man kriegt ihn aber eigentlich mit dem aktuellen Setup, man hat den KV-Sitz vielleicht nicht, man hat vielleicht die Mitarbeiter nicht, man kriegt ihn eigentlich nicht abgebildet. Und man müsste eigentlich sagen, okay, wie kriegt man die Zeitspanne von, wir haben den neuen Kunden gewonnen, wie kriegt man das überbrückt? Und das ist am Ende was, wie wir uns als Opisto verstehen. Wir helfen, dass wir den Partnern diese sprungfixen Thematiken eben durch eine Größe, durch eine gewisse Clusterlogik, durch regionale Partnerschaften am Ende. Das ist das, worum es bei der Opisto geht. Und das ist der inhärente Unterschied zu den Operateursgruppen, die sicherlich auch ihre Logiken haben in Sachen Materialeinkauf, Versicherungen, IT. Das sind alles Themen, die gemacht werden und die sind auch total richtig, auch zum Vorteil der Operateure und auch am Ende für den Patienten und auch für grundsätzlich für das System. Das tun wir auch alles. Aber ich glaube, der Unterschied ist, wir denken sehr, sehr stark aus den Prozessen der Anästhesisten heraus und versuchen dort einen Mehrwert zu schaffen im Vergleich zu, okay, was hat schon der Zahnarzt hier mit dem Zahnarzt da zu tun?
Am Ende glaube ich auch, also ich teile das, was du sagst oder auch was du sagst, Jascha, im Klinikumfeld, ne, ist natürlich spannend, wenn ich einen KV-Sitz kaufe und dann einen eigenen anderen Arzt draufsetze nach den 3 Jahren Übergangszeit und dann die Leistung ein Stück weit zurückgeht, na, habe ich vielleicht auch ein Vertragsthema. Entweder ich koppel möglicherweise, das ist meine Einschätzung oder Meinung dazu, ich koppel den Kaufpreis auch an die Leistungen, die danach sind, dass ich den Kaufpreis in Tranchen zahle und sage, wenn eben die Leistung folgende Schwelle überschreitet, dann Kaufpreis X und sonst Kaufpreis Y, dass du dich darüber absichern kannst als Krankenhaus oder eben wie bei euch, ne, dass die Operateure ja auch nur Geld verdienen, wenn sie eben Patienten bringen, die operiert werden müssen, ihr dann die Services dazu stellt und damit auch eine gewisse Anreizorientierung da ist. Und das ist wahrscheinlich auch das, wo wir eben im Gesundheitswesen uns auch immer weiter hinentwickeln. Es ist anreizorientiert, unser Gesundheitswesen, die DRGs, ja, Hybrid-DRGs, alles ist irgendwo mengenbasiert, wandelt sich ein Stück weit, aber die Mengenbasierung ist immer noch vorhanden natürlich. Wie würdest du damit umgehen, gerade mit dieser Situation, hast du da noch eine spezielle Lösung aus eurer Sicht, auch die vielleicht andere sich mal überlegen können, die mit Operateuren zusammenarbeiten, wie man einfach eine faire Verteilung hinbekommt, weil es ist ja immer Erwartung und auf beiden Seiten und die wird nicht erfüllt, ja, schade, und was wäre eine mögliche Lösung?
Ich glaube, ja, wir machen natürlich mit all unseren Operateuren möglichst Verträge, ja, das ist mal die Basis und die Attraktivität eines Kunden, eines Operateurs für uns ist getrieben durch im Prinzip mehrere Faktoren. Ja, das eine ist grundsätzlich, welche Indikation bedient er. Ja, man kann vereinfacht sagen, ein Ophthalmologe ist profitabler als ein HNOler. Ja, das ist nun mal in dem System so. Heißt, wir schauen schon klar an unsere Partnerschaften. Okay, wie performant bist du? Ja, wie viele Patienten bringst du uns eigentlich? Wie verlässlich bist du? Also in welcher Regelmäßigkeit bringst du jemanden? Also es bringt mir nichts, wenn jemand sagt, ich komme nächste Woche Dienstag und bringe dir zwar 20 Patienten, aber nur einmal im Monat. Ja, für mich ist es wichtig, in so einem ambulanten Setting eine hohe Planbarkeit zu haben, ja, weil wir auch unsere Personal natürlich steuern müssen. Sprich, Verlässlichkeit ist ebenso wichtig wie Performance, ja, und wie Indikation. Man muss am Ende diese drei Dinge mit verbandeln, ja, und man muss auch mal sagen, hey, wenn du mir den Freitagsslots machst, den keiner will, dann muss man mal auch überlegen, finden wir da ein faires Engagement, wo ich meine Infrastruktur besser ausgelastet bekomme, du aber vielleicht einen besseren Preis bekommst. Also über solche kreativen Modelle muss man auch ein bisschen ehrlich drüber nachdenken, damit man insgesamt nicht nur den Montag, nicht nur den Dienstag, nicht nur den Mittwoch, sondern auch die gesamte Infrastruktur zu möglichst langen Öffnungszeiten am Ende auch dann am Ende auch betreiben kann. Und ich glaube, das ist immer wieder individuelle Charaktere. Da gibt's keine Blaupausen. Man kann natürlich, wir setzen auch Frames, ja, im Sinne, wir setzen Rahmen. Wir helfen unseren Partnern auch mit Vertragskonstrukten. Ja, das ist auch was wir aus der Gruppe heraus auch als Service anbieten und sagen, hey, okay, du musst jetzt in Vertragsverhandlungen gehen mit XYZ. Brauchst du da Hilfe? Das Wichtige ist, die Hilfe ist im Hintergrund. Die Verhandlung wird immer von unseren Partnern vor Ort gemacht mit den Operateuren. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Die Operateursbeziehung wird immer von der lokalen Partnerschaft gehalten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil nur so kriegt man eine lokale Bindung hin. Und ich glaube, das ist auch was uns ein bisschen unterscheidet von der Art und Weise, wie wir uns in der Holding verstehen versus im Vergleich zu denen, welche Verantwortlichkeiten hat denn eigentlich so ein lokaler Geschäftsführer, so ein lokaler Anästhesist. Ja.
Du hast eben auch gesagt, dass du, wie die Entwicklung sich im Gesundheitswesen eben zeigen wird. Ja. Wie schätzt du das denn ein?
Wir haben jetzt in den letzten 10 Jahren verschiedene kleinere Gruppen gesehen. Diese Gruppen werden immer größer, ja, und auch etablieren sich, ja, von Orthopädie bis zur Zahnheilkunde etc. Und das Endziel aus meiner Sicht, ja, ist, dass es größere integrierte Versorger im ambulanten Setting geben wird. Ja, das heißt, es wird zu größeren Fusionen zwischen, ja, Anbietern wie einer Opisto, ja, die sehr, sehr stark auf die Infrastruktur gehen, zum Beispiel mit orthopädischen Gruppen gehen, weil da einfach klare Synergien sind. Gleiche gilt auch grundsätzlich Primärversorgung, Hausarztketten, gemeinsam mit dann der nachgelagerten fachärztlichen Versorgung. Sprich, dieses, und das geht nicht ad hoc, ja, viele haben versucht, das sofort in einer Gruppe zu vereinen, ja, zu sagen, wir haben
zu früh,
genau, wir haben Hausärzte, wir haben auch noch den Radiologen, wir haben auch noch das Labor und dann haben wir auch noch den, der operiert. Im Prinzip diese ganze Kette in einer, also sofort selber zu machen, Das ist aus meiner Sicht derzeit nicht möglich. Das ist, wurde schon probiert, führt aber zu einem wahnsinnigen Flickenteppich. Heißt, es wird eine viele Jahre der Konsolidierung noch geben, ja, 5, 6, 7 Jahre, und irgendwann wird, werden diese einzelnen Gruppen von Urologie bis Orthopädie bis zur AOP-Landschaft sich überlegen müssen, okay, wie passen wir denn miteinander zusammen? Können wir miteinander nicht dann für den Patienten gedacht und für unsere Ärzte gedacht, nicht dann in der gemeinschaftlichen Leistungserbringung, in der ganzen Herausforderung, die das System hat, Nachfolge, Personalmangel und so weiter, kriegen wir dann nicht durch diese Zentralisierung dann Effizienzen in das System, jetzt mal ganz, ganz groß gedacht, dass wir die Leistungserbringung überhaupt aufrechterhalten können. Und ich glaube, da wird sich der Markt hinentwickeln, und das geht nur mit privaten Investoren und auch privaten Investorengeldern, die Gelder in dieses System investieren, und das wird den Patienten am Ende einen Mehrwert bieten, in der Gesamtschau langfristig.
Jascha, würdest du sagen, die sprechende Medizin im Vergleich zu der operativen Disziplin funktioniert in dem Bereich genauso gut, oder würdest du das unterschiedlich sehen im Hinblick auf Investoren und Co.?
Ja, das habe ich ja schon angedeutet. Aus meiner Sicht kann man das überhaupt nicht vergleichen. Das eine ist eine Organisationsfrage. Das heißt, die Anästhesie ist Erfüllungsgehilfe, auch wenn das der Anästhesie natürlich nicht gerecht wird. Das ist eine hochkomplexe Fachdisziplin in der Medizin, die das höchste Risiko trägt und dabei einfach nur ein bisschen Pech hat, dass sie so ein bisschen unspektakulär ist. Die wird halt leider so ein bisschen unterschätzt, oder wurde sie, denn sie wird zunehmend wichtiger. Das erleben wir auch in Krankenhäusern, dass eben die Anästhesie eine Aufwertung erfährt, auch hinsichtlich der Organisation und dem Daumen auf dem OP, weil man eben merkt, wir haben da eine Veränderung. Ich glaube, dass das, was Benedikt beschreibt und wie die Opisto hier wirtschaftet, das ist anders. Es gibt aber auch in den anderen Fachdisziplinen Gruppen, die genauso wirtschaften. Benedikt hat auch am Anfang gesagt, wenn Ärzte rote Linien überschreiten, dann tun die das so oder so aus meiner Sicht. Da gibt es einen Kodex, der wird entweder überschritten oder nicht, und das hat nichts mit dem Investor zu tun. Wenn dann Druck ausgeübt wird zu Fallzahlen, was ja im Krankenhaus ehrlicherweise auch nicht anders ist. Ja, es gibt auch im Krankenhausbereich eine sehr, sehr erfolgreiche Story von privat geführten Krankenhausketten, die auch sicherlich notwendig sind und notwendig waren. Und ich glaube, aus meiner Warte unbedingt, aber auch, ich glaube, das wird mittlerweile fast jeder unterschreiben, dass eben der private Bereich, sofern er denn so abgetrennt bleibt, wie er es gerade ist, eben auch dieses private Geld braucht. Denn die Realität sieht so aus, dass all die Häuser, die aktuell, oder die ganzen OP-Zentren, die aktuell noch betrieben werden, sobald die einen Inhaberwechsel haben, keinen Bestandsschutz mehr haben, und dann kann man mal gut und gerne mindestens ein paar hunderttausend, aber eher ein paar Millionen in die Hand nehmen, um mal eben eine AMP zu enttüchtigen, um mal eben die RLT-Anlage in den Sälen zu reaktivieren mit Filteranlagen und eben das alles andere, was noch dazugehört. Das heißt, wir haben einen Investstau auch in diesem Bereich, weil müsste nicht um den heißen Brei herumregen. Investthemen gab es eh nicht. Der EBM ist seit 30 Jahren gleich geblieben. Inflation nicht berücksichtigt. Ich sag mal, die ganze allgemeine Steigerungsrate, haben wir schon alles drüber gesprochen. Personalkosten sind nicht günstiger geworden. Also es ist ja, braucht man ja kein Mathematiker für sein, um zu merken, dass da nicht viel übrig geblieben ist. Das heißt, man konnte sich entweder gut organisieren, die Taktung erhöhen, dadurch und dann eben durch Befüllen von Saalbelegungszeit in Form von Schnittnahzeit. Je mehr man macht bei einer hohen Qualität in einem guten Setup, desto wirtschaftlich erfolgreicher war man. Das zählt auch sicherlich heute noch aus meiner Sicht. Was mich jetzt unheimlich interessiert, ist die Frage, wir haben ja eine sehr, sehr dezidierte Meinung dazu, wie sich das jetzt ändert. Philipp hat es gerade gesagt, so ein ambulanter oder nicht ADRG-Anteil von einem Krankenhaus, der früher so bei unter 10% lag, der liegt jetzt nach 2026er Potenzialen, Hybrid-DRG und allem, was da noch so kommen könnte, schon manchmal bei 50% eines Gesamtspektrums operativ. Wenn man dann ein Haus hat, was nur ein ZOP hat, wo man nicht umbauen kann, wo man vielleicht auch, was ja auch ein probater Weg ist, versucht einfach, ich sag mal, pragmatisch Zu- und Abwägung zu diesem ZOP, der seine Daseinsberechtigung hat. Der OP ist ja meistens nicht das Thema, aber dass man versucht, da mitzugehen, dann stoßen Krankenhäuser aus meiner Sicht schnell an ihre Grenzen. Die kriegen es nicht organisiert, die die fragen aktiv nach Hilfe. Wenn wir in diesem ZOP sind, dann reden wir von Shop in Shop. Das heißt, ein anderes Team mit einem vielleicht andersfarbigen Leibchen macht eben diese planbaren Operationen mit einem anderen Rollenverständnis, mit einer anderen Prozesslogik. Und aber eben, das wird auch nicht ausreichen, wenn man das flächendeckend über alle ZOPs legt. Das heißt, die werden auch investieren müssen, ohne Fördermittel, also gleiche Chancen um den gleichen Patienten. Aber wenn man jetzt 10 Jahre weitergeht, nicht bei weitem wird nicht jedes Krankenhaus das machen. Die Ambulanten werden es auch letztendlich aus meiner Sicht nicht selbstständig hinbekommen. Die KVen sehe ich da auch nicht im Lied. Kommunen weiß ich nicht, mal vielleicht ein einzelner Leuchtturm. Aber irgendwas muss ja passieren, um diese riesige Wut und dieses riesige Kontingent an planbaren Operationen in Zukunft kostendeckend und serviceorientiert, ja. Serviceorientiert ist ja ein Riesenthema, was ihr sicherlich auch macht, weil alle ambulanten OP-Zentren, dass die Inhaber geführt sind, so machen, dass man den Patienten auch eine gewisse, ja, Intimsphäre wahrt, dass man letztendlich auch dafür sorgt, dass da Zeit nicht gestohlen wird. Ich empfinde das als Körperverletzung, wenn eine Person um 8 Uhr oder um 7 Uhr einberufen wird und um 15 Uhr nach Hause geschickt wird, weil sie es leider nicht geschafft haben, die heute zu operieren, ja. Sowas gibt's eben in dem Bereich auch nicht. Das heißt, es wird auch eine Abstimmung mit den Füßen geben. Aber am Ende ist so viel Markt da, dass es auch gar keinen richtigen Wettbewerb geben wird. Es wird nur einen gemeinsam geben und darauf läuft es hinaus.
Als wir gestartet sind, haben wir uns wirklich ganz Vogelperspektive mal auf den deutschen Markt geguckt und gesagt, okay, auch mal internationale Vergleiche. Es wurde noch ein Löcher in überall auf jedem, egal auf welche Messe man geht, auf welchen Kongress, wird das ja immer thematisiert, dass wir in allen Metriken hinten dran sind. Ja? Und als wir damit gestartet sind, haben wir gesagt, okay, wenn es wirklich politisch gewollt ist, und so verstehen wir interessanterweise die Hybrid-DRGs, wir verstehen sie als Vehikel, eine gewisse Marktbereinigung gegenüber den Krankenhäusern herbeizuführen. Das will natürlich, ja, ich kann das so frei sagen, weil ich natürlich keine Verflechtung mit Krankenhäusern habe, ja, aber das sehen Krankenhausbetreiber natürlich total anders, sagen dann, ja, Risiko, wir sind doch hier das Rückgrat der Gesundheitsversorgung, nur wir können das und wir sind so wichtig, etc. pp. Ja, und aber als wir drauf geguckt haben, haben wir gesagt, okay.
Und das ist auch eine Sorge, die ist da.
Die Sorge ist also da und die ist total legitim für den Einzelfall. Und ich glaube, jeder Einzelfall, wenn man dann auf das Krankenhaus schaut und sagt, oh Gott, ja, wohin gehen denn die Patienten? Gibt es genug ambulante Strukturen? Und gibt es das denn alles? Und die Antwort ist oft natürlich nein. Und das ist mir total, das ist klar. Aber wenn man es deutschlandweit anguckt, haben wir zu viele Betten und wir haben zu viele Krankenhäuser, um überhaupt wirtschaftlich in einem Krankenhaussystem zu arbeiten. Und wir sind deshalb mit der Annahme ins Rennen gegangen, und das ist am Ende natürlich zum Nachteil von vielen Krankenhäusern, das ist so, aber wir sehen den Hybrid-DRG auch als Mechanismus, dass Krankenhäuser zu einer Veränderung gezwungen sind. Und aus der Patientensicht wieder, und was Ascha gesagt hat, sehe ich genauso auch. Der Patient möchte nicht ins Krankenhaus. Für große Eingriffe, wo ich ein gewisses Risiko habe, die sollen nicht unbedingt in ambulanten Strukturen sein. Ja, das ist auch komorbide Patienten, kranke Patienten, die sollen nicht in diese effizienten Strukturen, die wir haben, sollen die gar nicht rein. Das ist auch gar nicht die Anspruchshaltung des ambulanten Sektors, auch nicht unsere. Wir sehen uns gar nicht in Konkurrenz zu Krankenhäusern, ja, sondern wir sagen, wir spielen überhaupt ein ganz anderes System. Und auch eine ganz andere Patientenklientel. Nichtsdestotrotz führt es dazu, dass die Krankenhäuser sich verändern müssen. Das ist schmerzhaft. Führt natürlich dann auch zu diesen Barrieren, den ganzen Konflikten, die es derzeit im Markt gibt. Wo ich mich ehrlicherweise gar nicht als der Problem, derjenige, der das Problem kreiert hat, sehe, sondern es ist eindeutig politisch gewollt, sonst hätte man es anders gestaltet. Da gibt es auch viele schlaue Volkswirte, die gesagt haben, man hätte das auch anders gestalten können. Es gibt auch Beispiele, wie es in anderen Ländern der Ambulantisierung herbeigeführt wurde. Aber es wurde nun mal so gestaltet, gewollt oder ungewollt, dass es zum Nachteil der Krankenhäuser ist, das zu Veränderungen führt, das am Ende dann in unsere Gruppenlogik sehr, sehr gut reinspielt. So.
Das heißt, ihr seht aktuell große Chancen im Markt in Richtung AOP, Hybrid-DRGs, ihr seid auf Investitionen eingestellt, auch mit dem Investor-Hintergrund. wenn es Krankenhäuser nicht machen würden, würdet es ihr machen, würde ich verstehen.
Auch mit Krankenhäusern zusammen.
Auch natürlich mit Krankenhäusern, sehr gerne. Ja,
genau, entweder alleine oder eben mit Krankenhäusern. Und ihr nutzt jetzt diese Situation aktuell natürlich für euch. Die Krankenhäuser beschäftigen sich natürlich jetzt auch damit. Ja, aber so dieser Gedanke, ambulant ist nicht der kleine Bruder von stationär, ja, der kommt eben immer mehr jetzt über die Zeit. Und ihr schafft ja im Endeffekt eigentlich nur eine Lösung. Ihr habt einen Bedarf gesehen, hast du vorher auch genannt. Und ihr schafft eine Lösung dafür über Services für Operateure, für die Patienten dann eben ihre Operationen, die sie schon jetzt eine Weile brauchen, eben auch abbilden zu können in einem strukturierten Setting, so kann man es eigentlich sagen.
Oder? Absolut.
Benedikt, vielen Dank dir für dieses spannende Gespräch zum Thema anästhesiegeführte OP-Zentren aus Investorensicht, aus Betreibersicht. Ich finde, mitnehmen kann man aus diesem Gespräch, ja, dass man immer OP-Prozesse braucht, ein starkes Anästhesie-Team, Serviceorientierung, Services für die Operateure. Das ist der Schlüssel auch dahinter. Und ja, die aktuellen Rahmenbedingungen geben es eben her, dass eben ambulant sich auch lohnen kann, wenn man es richtig macht. Und ja, das war So geht ambulant, unser Podcast. Nächste Folge folgt.